The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 28. September.
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt.
Wuchtige Behauptung, aber was steckt dahinter? Die Unterstellung, geflüchtete Ukrainer halten hier in Deutschland die Hand auf, bei Hartz IV zum Beispiel, und machen sich dann zurück über die Grenze in ihr mittlerweile ziemlich zerstörtes Heimatland und kommen dann im nächsten Monat wieder, um zu kassieren. Diese Behauptung ist schon groß, aber nicht großartig. Andriy Melnyk, der ehemalige Botschafter der Ukraine hier in Deutschland, schrieb auf Twitter: Heiliger Bimbam, woher kommt dieser billige Populismus? Naja, das lässt sich vielleicht erklären. Herr Melnyk, Merz glaubt nach Frauenquote und ökologischen Ausfallschritten auf dem Parteitag und davor sei vielleicht mal wieder klare Kante gefragt. Ein Rendezvous mit rechts, das könnte helfen, mag er gedacht haben. Die Angriffe der Linken, so weit so gut, erfolgten auch erwartungsgemäß. Ein Sprecher der grünen Jugend meinte, schämen Sie sich für diesen widerlichen Mist. Auch die grüne Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann war erkennbar sauer.
Ich finde das anstandslos und schäbig. Ich habe dafür null Verständnis. Und ich finde auch Erklärungsversuche seinerseits inzwischen windelweich.
Mich hat jenseits dieser natürlich auch immer reflexartigen Abwehr der anderen Seite interessiert, was ist da nun dran, wie viel Substanz haben die Märzschen Vorwürfe. Sind die Flixbusse beispielsweise zwischen Deutschland und Kiew oder Lemberg wirklich voll mit Sozialtouristen? Haben die Sozialämter hier bei uns Erkenntnisse über Missbrauch? Mein Kollege Rasmus Buchstein hat recherchiert in dieser Angelegenheit und er ist jetzt bei mir hier im Studio. Schönen guten Morgen, Rasmus.
Grüß dich, Gabor.
Mit welchem Ergebnis, Rasmus, kommst du zurück? Gibt es diesen Sozialtourismus von Friedrich Merz oder gibt es ihn nicht?
Also Gabor, in der Bundesagentur für Arbeit, da war man mächtig irritiert über diese Äußerungen von Friedrich Merz. Sozialtourismus im Zusammenhang mit Ukrainerinnen und Ukrainern, das ist in den Jobcentern bisher nicht das große Thema gewesen. Dass die morgens aus Kiew kommen, quasi Leistungen beantragen und abends wieder zurückfahren, wird in den sozialen Medien zwar immer wieder kolportiert. Aus Nürnberg hörte ich, wir sehen dafür keinen Anhaltspunkt. Hinzu kommt ja auch, um hier Sozialleistungen zu bekommen, also Hartz IV, muss man in Deutschland leben. Hier registriert sein, postalisch erreichbar sein auch und dann und wann auch persönlich im Jobcenter erscheinen.
Also nicht ganz so einfach, der Sozialbetrug, die Ämter scheinen gelernt zu haben. Was sagen die Parteifreunde von Friedrich Merz? Zum Beispiel, Rasmus, die Sozialpolitiker, die sich ja auskennen mit dem Sozialstaat und leider ja auch mit seinem Missbrauch.
Ja, ich habe mit Dennis Radke gesprochen. Er ist Chef des CDU-Sozialflügels in Nordrhein-Westfalen, dem Heimatland von Friedrich Merz. Vielleicht weiß der ja mehr zu diesem Thema Sozialtourismus.
Das mag in Einzelfällen nicht auszuschließen sein. Überall, wo Geld verteilt wird, gibt es auch Missbrauch. Aber Missbrauch für Missbrauch in größerem Maßstab liegen mir zurzeit keine belastbaren Erkenntnisse vor.
Und Flixbus, das Unternehmen Flixbus, Rasmus, da hieß es ja, die Busse nach Kiew seien überbucht, auf Wochen ausgebucht, wegen dieser vielen angeblichen Abstauber, die zurückfahren in die Heimat mit dem schönen deutschen Sozialstaatsgeld. Was ist da dran?
Ja, das ist eine echte Ente, Gabor. Flixbus unterhält nämlich gar keine direkten Verbindungen nach Kiew. Man steigt in Berlin ein und in Warschau dann, in Polen aus und um. Da gibt es Partnerunternehmen, die dann nach Kiew weiterfahren. Aber nur sehr wenige Sitzplätze sind buchbar tatsächlich über Flixbus. Das Unternehmen hat auch die Zahl dieser Sitzplätze nicht erhöht. Und wir hören von der Firma, von einem Sprecher, zu den Vorwürfen von Herrn Merz liegen uns keinerlei Erkenntnisse vor.
Vielen Dank, Rasmus. Das ist ja ein Rechercheergebnis, das Friedrich Merz nicht erfreuen kann. Irgendjemand muss ihm gesagt haben, dass er sich da vergaloppiert hat. Also folgte vor der Fraktionssitzung dann auch die Entschuldigung der Rückzieher.
Ich habe dieses Wort Sozialtourismus verwendet, nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahe zu treten oder auch persönlich etwas vorzuwerfen, sondern ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen und dazu Probleme bekommen mit einer größer werdenden Zahl von Asylbewerbern. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr.
Na, immerhin eine Entschuldigung eines veritablen Oppositionsführers hören wir hier in Berlin auch nicht alle Tage. Andererseits, ein Oppositionsführer, der nicht führt, sondern fahrig wirkt, ist kein schöner Anblick für die Demokratie. Liebe CDU, du hattest auch schon bessere Zeiten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Deutschlands kleine Firmen leiden wie die Hunde. Christian Steiger ist Chef der Softwarefirma Lexware und mit 500.000 Kunden in diesem Segment der kleinen Firmenchefs und der Solounternehmen ist er in diesem Milieu fest verankert. Er hat eine Studie gemacht, um das Leiden dieser kleinen Firmen und der Solo-Selbstständigen zu untersuchen.
Ich würde schon sagen, ohne polemisch zu werden, sie werden oft vergessen.
Unsere Börsenreporterin informieren uns heute Morgen über die neuesten Äußerungen der amerikanischen Notenbank und es geht um die Porsche-Aktie, die morgen früh in den Handel geht. Außerdem, wir sprechen über einen Scoop der NASA und einen kuriosen Kürbis-Hype in den Vereinigten Staaten.
Wir sind umgestiegen.
Auf Kohle und Briketts.
Hier ist unser neuer Ofen.
Ein Automatikofen?
Ja, ein Automatikofen für Kohle und Briketts. Wärme, die man sich immer leisten kann. Kohle und Briketts.
Das lief 1979 als Werbespot im Fernsehen. Kohle Briketts als billige Heizlösung. Der ganzen Familie wird es warm, auch ums Herz. Das taugt leider im Jahr 2022 nicht als Lösung. Alle leiden, aber ganz besonders eben auch die Firmen, über die in der Tagesschau keiner spricht. Weil sie zu klein sind, weil sie nicht zum DAX gehören, weil keiner sie verstaatlichen möchte. Die Softwarefirma Lexware hat 1 Million Kunden und davon 500.000 im Segment der kleinen und Kleinstunternehmer. Und genau bei denen hat man eine Umfrage gemacht und dieser Klientel mal den Puls gefühlt. Über diese Pulsmessung spreche ich jetzt mit Lexware-Geschäftsführer Christian Steiger. Einen schönen guten Morgen, Christian Steiger.
Guten Morgen, Herr Steingart, ich grüße Sie.
Sie haben viele Kunden aus dem Bereich der Solo-Selbstständigen und der kleinen Unternehmung und die haben Sie gefragt, wie es Ihnen geht und die Antwort war welche?
Die Antwort war für uns schon erschreckend zu hören, denn jedes fünfte kleine Unternehmen in Deutschland ist quasi am Existenzlimit oder fühlt sich in der Existenz bedroht.
Quantifizieren Sie uns das mal. Man sagt ja so schnell dahin, die Solo-Selbstständigen, die kleinen Unternehmen und viele denken, davon gibt es ja vielleicht gar nicht so viele. Der Kiosk an der Ecke, die kleine Kneipe, die Floristin. Aber über welche Menge Mensch und Unternehmungen reden wir hier?
Wir reden von 4,5 Millionen Kleinst- und Kleinunternehmen, also Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern und Solo-Selbstständigen.
Das heißt 10% unserer Erwerbstätigen.
So rum kann man erstmal gucken, aber eigentlich sind es sogar mehr, denn die haben ja auch Angestellte. Das heißt, dann kommen wir auf über 12,5 Millionen Erwerbstätige und dann sind wir schon bei einem Drittel aller Angestellten oder Erwerbstätigen in Deutschland. Die sind ja 45 Millionen.
Die sich am Existenzlimit sehen, bedroht durch eine Zeit, die unfreundlich ist zu den Kleinen, auch zu den Großen. Aber über die Großen wird gesprochen, die werden gerettet. Die Kleinen, passiert da irgendwas? Hilft der Staat denen oder ist das nur in den Überschriften der Zeitung?
Ich freue mich über jede Überschrift in der Zeitung, weil es ist genau das, was diese Kleinst- und Kleinunternehmen eigentlich suchen, auch wieder Gehör zu finden, auch in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Weil ich würde schon sagen, ohne polemisch zu werden, sie werden oft vergessen. So wie die Rentner und Studierenden vergessen wurden, vielleicht zum Beispiel im ganzen Thema Rettungsschirme, so kann man schon sagen, finden die Kleinstunternehmen und Solo selbst fast nicht statt. Ne? Wir haben gerade gesagt, 12 Millionen sind da betroffen. Einfach gerechnet könnte man sagen, jeder fünfte ist da in einer gewissen Gefährdung. Und wenn man jetzt guckt, Sie haben die großen Unternehmen angesprochen, Uniper, das reden wir von 10.000 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, da tritt der Staat dann schon ein. Aber die Kleinsten, die werden oft leider vergessen.
Die Energiepreise sind ja in einer Art und Weise gestiegen, dass sie in der Tat für niemanden eigentlich wirklich zu schultern sind. Die Verzehnfachung des Gaspreises, in der Spitze die Verzwanzigfachung des Gaspreises, das kann keiner packen. Schildern Sie mal, was aus Ihrer Kundschaft, aus Ihren Studienteilnehmern zurückkam, vielleicht auch an Fallbeispielen, an Emotionen?
Wenn man da mal so ein Beispiel hernehmen mag, zum Beispiel von einem, der Bäcker wird ja oft genannt an der Stelle, dann kann man jetzt nicht sagen, dass alle von Strom betroffen sind. 70% der Betriebe backen auch mit Gasöfen, aber das macht es ja nicht besser an der Stelle. Und eine Umrüstung können sich technisch derzeit auch nicht leisten. Dann bräuchten sie ja wieder Handwerker und Dienstleistungen dergleichen. Und Sie haben es gesagt, teilweise haben sich diese Energiepreise verdreifacht. Aber das ist es ja nicht nur alleine, auch die Rohstoffe für die Produktion, zum Beispiel der Zucker, Butter, Mehl und Milch, die haben sich natürlich extrem auch verteuert. Und das führt zu so einer Art, ich zitiere da mal die Branche der Bäcker, die Maike Benewitz, die Pressereferentin, Zentralverband der deutschen Bäckerhandwerks, die sie quasi vom Kostentsunami spricht. Wenn Sie jetzt auf der anderen Seite sehen, dass auch der Konsument, Sie haben gesagt, wir sind alle betroffen, der fängt ja auch an zu sparen und das macht es eigentlich zu einem gewissen Teufelskreis an der Stelle.
Nun sagen viele hartgesottene Politiker, aber natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, die Unternehmer sollen sich nicht so haben, die haben in guten Zeiten gut verdient, die haben doch Rücklagen. Was wissen Sie über die Rücklagen dieser Unternehmungen, der kleinen und der Kleinstunternehmen?
Die planen schon, das sind eben Unternehmer, die machen das, aber sie haben jetzt fast dritte Jahr Corona hinter sich. Das heißt, hier reden wir davon, dass langsam diese Themen halt schlicht und ergreifend aufgebraucht sind. Und da kann man dann nicht mehr was sagen, die haben ja und tun sich irgendwie so durchwursteln. Das wird de facto aus unserer Sicht und aus der Studie raus so nicht passieren. Und ein Beispiel sei genannt, wir haben mit dem Friseurverband, die Präsidentin des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks gesprochen. Da muss man sagen, hat sich während der ganzen Corona-Zeit gar niemand aus der Politik mal überhaupt gemeldet, um zu hören, wie geht's euch denn? Was sind denn eure Sorgen? Es geht ja nicht darum, gleich immer alles zu lösen. Die wissen ja ganz genau, dass der Staat nicht beliebig Geld ausschütten kann. Aber zumindest zu verstehen, wo sind denn diese Sorgen, die Nöte? Und diese Kleinst- und Kleinunternehmen, das ist ja keine homogene große Zahl. Das ist ja Vielfalt. Das ist ja das, was sie auch erleben, wo sie morgens ihre Brötchen kaufen, wo sie zum Friseur gehen, wo sie den Handwerker anrufen oder wenn die Installation notwendig ist, wo sie vielleicht eine neue Heizung einstellen lassen, das sind die alle. Und ich glaube, wenn man mit wachsamem Auge gerade durch die Innenstädte geht, ich kann es von Freiburg aus der eigenen Erfahrung berichten, dann sieht man die ersten Bäckereien, die schlichtweg am Samstag um, 11 schon schließen. Oder Restaurants, die fangen an, in Schichtbetrieb zu bedienen. Das heißt, sie haben einen Tisch von 6 bis 8 und dann von 8 bis, das ist eben nicht nur Energiekrise, das ist natürlich auch geschuldet dem Fachkräftemangel. Das heißt, es sind schon sehr erschreckende Zahlen auch für uns.
Herr Steiger, ich glaube, wir haben verstanden, den Solo-Selbstständigen und den kleinen Unternehmern und Unternehmerinnen geht es nicht gut in dieser Situation und der Winter hat noch gar nicht begonnen. Ich bedanke mich für diese Analyse und für Ihre Studienarbeit, die Sie da geleistet haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie den Kleinst- und Kleinunternehmern hier an dieser Stelle auch ein Gehör schaffen. Dankeschön dafür.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da zählt mehr denn je die alte Costolani-Weisheit, immer Angst haben, aber nie erschrecken. Und damit zu Anne Schwedt, unserer unerschrockenen Frau an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, die Fed hat sich zu Wort gemeldet und es gibt Daten aus dem US-Immobilienmarkt. Was müssen die Anleger dazu wissen?
Der Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hat gesagt, dass die Notenbank möglicherweise die Zinsen doch zu schnell, zu stark erhöht haben könnte. Das ist das erste Mal, dass es von der Fed sowas wie ein Eingeständnis gibt, dass die Notenbank mit ihren Zinserhöhungen den Märkten und der Wirtschaft doch mehr schaden könnte als gedacht. Die Anleger interpretierten das so, dass die Fed sich vielleicht jetzt nochmal überlegen könnte, die Zinsen bei ihren nächsten Sitzungen doch nicht ganz so stark zu erhöhen. Was diesen Gedanken, dass es mit den Zinserhöhungen echt schon genug sein könnte, noch zusätzlich befeuert hat, waren Daten aus dem Immobiliensektor. Preise für Eigenheime sind neuen Daten zufolge im Juli so stark abgekühlt wie noch nie in der Geschichte der Aufzeichnung. Bei Immobilien zeigen sich Zinserhöhungen ja immer als erstes. Wenn die Immobilienkredite teurer werden, dann ist die Nachfrage nach Eigenheimen ja nicht mehr so hoch und das bringt dann die Preise nach unten. Und das Ganze, also dass die Fed vielleicht einen Gang zurückschalten könnte bei ihren Zinserhöhungen, sorgte zunächst auch für gute Stimmung bei den Anlegern. Die Märkte öffneten mit einem Plus. Danach drehte sich die Stimmung aber wieder und die Ängste vor einer Rezession kamen wieder hoch. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,4%. Beim S&P 500 ging es um 0,2% nach unten. Einzig der Nasdaq Composite Index konnte sich noch ins Plus retten. Da stand zum Schluss ein Plus von 0,3%.
Vielen Dank, Anne, und damit zu Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Alle schauen jetzt mit Spannung auf den Börsengang von Porsche. Hier ist morgen der erste Handelstag in Frankfurt und andernorts. Welchen Preis, Annette, werden diese Wertpapiere haben? Was kann man dazu heute Morgen schon sagen?
Und der Börsengang von Porsche dürfte ein voller Erfolg werden. Es sieht so aus, als könnte Porsche den maximalen Preis erzielen von 82,50 Euro. Dann bedeutet das auch, dass Volkswagen mit diesem Börsengang bis zu 9,4 Milliarden Euro einnehmen könnte. Damit wäre Porsche dann die größte Neuemission in Deutschland seit mehr als 25 Jahren nach der Deutschen Telekom. Es werden nicht 100% der Porsche-Aktien an der Börse gehandelt werden, nur 12,5%. Und momentan sieht es sogar so aus, dass die Papiere noch weiteres Potenzial haben. Das heißt, momentan bei dem Finanzhaus Lang und Schwarz werden Preise um die 89 Euro genannt. Es könnte also durchaus auch am Donnerstag noch mal ordentlich nach oben gehen bei den neuen Porsche-Aktien.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man dachte, dass der Abschuss eines Asteroiden nur Stoff für einen Hollywood-Film bietet. Doch jetzt hat die NASA mit der DART-Mission das erste Mal eine Sonde in einen Himmelskörper hineinkrachen lassen, um ihn in eine neue Flugbahn zu lenken. Das Ganze erinnert doch sehr an den Katastrophenfilm-Klassiker Armageddon mit Bruce Willis. Der musste einen auf die Erde zurasenden Asteroiden mit Hilfe einer Atombombe wegsprengen.
Der neue, von dem Sie sprechen. Wie groß?
Ein sogenannter globaler Killer. Nichts wird überleben, nicht mal Bakterien.
Die Jungs von der Regierung haben uns soeben gebeten, die Welt zu retten. Seid ihr dabei?
Bezahlen die auch schlecht Wettergeld?
Zum Glück muss jetzt nicht der gute alte Bruce aus dem Ruhestand geholt werden, um die Welt zu retten. Die Sonde der NASA, die etwa so groß wie ein Getränkeautomat war, flog unbemannt und schoss keinen Global Killer ab, sondern einen Mondplaneten namens Dimorphos, so groß wie ein Fußballfeld. 330 Millionen US-Dollar kostet diese irre Aktion. Ziel war es zu zeigen, dass die Menschheit auf ein Armageddon-Szenario gut vorbereitet ist. Gestern um 1 Uhr nachts kam es dann zum Zusammenprall. Hier hören Sie den Moment aus der NASA-Zentrale.
3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation.
Die Mission war also ein voller Erfolg. Zwar müssen wir uns noch Sorgen um die Energiesicherheit in Deutschland machen, aber wohl nicht mehr um die planetare Sicherheit. Oder anders gesagt, an irgendwas werden wir leider sterben. Aber die gute Nachricht, nicht mehr an einem Asteroiden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass aus einem simplen Café ein ganzer Industriezweig wurde. Vor 19 Jahren, im Herbst 2003 war das, präsentierte Starbucks zum ersten Mal den Spice Pumpkin Latte Macchiato. Also ein Milchkaffee mit Kürbisgeschmack. Meins wär's nicht. Aber der Kaffee entwickelte sich zum Publikumsliebling. Und Starbucks hat die Produktpalette in dieser Geschmacksrichtung Kürbis dann ordentlich erweitert. Plötzlich gab es Kürbismuffins, Kürbistees und die wildesten Kürbis-Kaffee-Variationen gab es plötzlich auch. Zum Beispiel den Pumpkin Crisp Oat Milk Macchiato. Oder auch den Pumpkin Spice Frappuccino. Die ganzen Variationen in einem Herbstmenü zusammengefasst. Das Ganze ist mittlerweile so kultig in den USA, dass am ersten Tag, wenn dieses Herbstmenü mit dem Kürbisgeschmack angeboten wird, viele Social-Media-Influencer losziehen um ihren Followern von ihren Geschmackserlebnissen zu berichten.
Fall starts when Starbucks says it starts. That is why today I'm going to be taste testing every single pumpkin spice item off of Starbucks 2022 Fall Menu to let you know what you should be ordering, what you should skip.
Mittlerweile hat der Kürbis-Hype die Starbucks-Läden verlassen. Im Supermarkt alles voll mit Kürbisprodukten. Der saisonale Umsatz beträgt mittlerweile 236 Millionen Dollar. Es gibt Kürbischips, es gibt Kürbis-Hundeshampoo und für Menschen sogar das Kürbis-Deodorant. Da riecht man dann im Büro nach Kürbis. Wunderbar.
Und Gabor, was hätten wir fast vergessen?
Dass Barbara Streisand noch lebt und eine neue Langspielplatte veröffentlichen möchte mit 80 Jahren. Es handelt sich um bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen aus einem kleinen Club in New York aus dem Jahre 1962. Cry Me a River. Da hören wir doch einfach mal rein in diesen Club und in die junge Barbara Streisand. Ich wünsche uns allen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. Now you say you love me. Well, just to prove you do, cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do. You.